Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Mein Name ist Roman Zeller und wir befinden uns heute hier im Kanton St. Gallen. Genauer gesagt in der Stadt St. Gallen an der Dufourstrasse 132. Lieber Christoph, warum sind wir hier?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Tat vor der Villa eines sehr bedeutenden Bundesrates. Die Bundesräte gehen ja im Allgemeinen in der Schweizer Geschichte vergessen. Es sind ganz wenige, die herausragen und die man sich dann auch merkt im Laufe der Zeit und die haften bleiben. Und dieser Bundesrat, der dieses schöne Haus hinter uns bewohnt hat, ist so eine Gestalt. Dieser Bundesrat lebte von 1857 bis 1927. Und es handelte sich um Bundesrat Arthur Hoffmann. Er war Teil unserer Landesregierung zwischen 1911 und 1917.
Warum war dieser Herr Hoffmann Bundesrat derart speziell? Keine Fußnote der Geschichte, sondern ein Meilenstein der Schweizer Geschichte.
Bundesrat Hoffmann war in der Zeit seines Wirkens im Bundesrat und auch schon vorher als Parlamentarier eine außerordentlich prägende und starke Persönlichkeit. Man kann sagen, im Bundesrat hat er die leitende Funktion erfüllt. Also wenn er hustete, dann haben die anderen getan, was er wollte. Er hatte eine natürliche Autorität, er hatte ein immenses Wissen, auch ein großes juristisches Wissen. Und er kam aus einer Stadt St. Gallen, die, das hat man immer wieder ein bisschen vergessen seither, damals vielleicht die reichste Stadt der Schweiz war. Es war eine Stickerei-Metropole und die Stickerei war zu Zeiten von Politiker Hoffmann das größte Exportgut der Schweiz. Man muss sich das vorstellen. Mit 18% gab es also nichts, was mehr exportiert wurde in alle Welt als diese Ostschweizer Stickereien.
Was ist der Hintergrund von Arthur Hoffmann? Entspringt er einer Stickereifamilie? In was für einer Dynastie ist er sozusagen groß geworden? Was hat ihn vielleicht auch in der Jugend geprägt?
Sein Großvater Hoffmann ist aus Frankfurt am Main hierher gezogen, nach St. Gallen. Sein Vater dann bereits in St. Gallen geboren, wurde dann aber erst etliche Jahre später auch St. Galler und Schweizer Bürger. Aber schon sein Vater Karl Hoffmann war ein bedeutender St. Galler und Schweizer Politiker. Schon er war Ständerat des Kantons St. Gallen. Und schon ihn hätte man sehr gerne in den Bundesrat gewählt, aber er wollte nicht. Dem Sohn ist dann später diese Karriere geglückt. Und die Mutter dieses bedeutenden Arthur Hoffmann, von dem heute die Rede ist, war eine geborene Steinlin, ein sehr altes St. Galler Geschlecht. Und damit war man natürlich in die führenden Schichten in diesem St. Gallen hineingeboren worden.
Und Arthur Hoffmann, was hat er gelernt, studiert? Von welchem Fachgebiet kommt er?
Arthur Hoffmann hat Jurisprudenz, hat Rechtswissenschaften studiert nach seiner Kantonsschulzeit hier in St. Gallen an verschiedenen Orten, wie das damals war, auch an verschiedenen deutschen Universitäten und promoviert hat er dann an der Universität Zürich. Er ist Rechtsanwalt geworden hier in St. Gallen, übrigens zusammen mit einem anderen Politiker, der im Nationalrat saß. Und er hat eine ausgedehnte Anwaltspraxis und sich natürlich gemäß Familientradition auch sofort in der freisinnigen Politik betätigt. Und das hieß Grossratsmitglied, also Mitglied des Kantonsparlaments und dann eben bald schon auch Ständerat.
Was hat ihn politisiert? Was weißt du über die Ursprünge seiner Politkarriere, die ihn bis in den Bundesrat gebracht hat?
Er war natürlich aus einer freisinnigen Familie. Die St. Galler Bürgerschaft war in der Regel freisinnig, denn sie ist, was erstaunlich ist, angesichts des doch sehr dominierenden Klosterbezirks hier in St. Gallen, die Bürgerschaft ist dennoch evangelisch reformiert und so war das auch bei Hoffmann. Und die Reformierten im Kanton St. Gallen haben sich damals doch hauptsächlich im Freisinn betätigt. Er ist aber ein eher konservativer, freisinniger, man würde vielleicht sagen, ein absolut wirtschaftsfreundlicher Politiker gewesen und hatte auch sehr zahlreiche Verwaltungsratsmandate, in die er hineingewachsen ist, wo er natürlich dann in bestimmenden Firmen auch das juristische Gewissen war.
Wofür war Arthur Hoffmann bekannt? Was war quasi sein politischer Durchbruch, dass dann, weshalb wurde er eine Größe in Bundesbern?
Im Ständerat hat er sofort eine maßgebende Rolle gespielt, vor allem in der Gesetzgebung. Es war damals die Zeit des berühmten Zivilgesetzbuches. Eugen Huber ist ja der eigentliche Verfasser, aber Hoffmann hat das vertreten im Parlament. Es war auch das Obligationenrecht, das jetzt eingeführt und dann immer wieder revidiert wurde. Und bei solchen Gesetzeswerken, auch bei der Militärgesetzrevision und so weiter, hat er eine wichtige Rolle gespielt. Sein Steckenpferd war neben der Rechtswissenschaft in der Politik auch das Militär. Er war ein hoher Offizier, er ist Oberst geworden und war sogar Brigadekommandeur. Also das Militärwesen lag ihm auch sehr am Herzen in seiner Politkarriere.
Könntest du vielleicht noch ein bisschen über die Kräfteverhältnisse in Bern damals sprechen? Du hast gesagt, St. Gallen hatte damals mit der Stickerei eine unglaubliche Wirtschaftspower hinter sich. Übertrug sich das auch auf die politischen Verhältnisse in Bern? War da quasi die FDP St. Gallen Wortführerin im Parlament unter Hoffmann, mit Hoffmann? Wie waren da die Kräfteverhältnisse aufgeteilt?
Das war natürlich nicht ausschließlich so. Die St. Galler mussten dann schon auch noch gute Köpfe bringen. Es war nicht einzig die Wirtschaftsmacht. Da war natürlich Zürich und Bern dann doch noch überlegen. Aber die Ostschweizer Industriellen waren natürlich freisinnig geprägt. Das war die Schule von Alfred Escher. Und ich meine, man kann sagen, dass sich Arthur Hoffmann durchaus in dieser Tradition befand und eben sehr wirtschaftsfreundlich politisierte.
Was oder wer hat ihn zum Bundesrat gemacht?
Das war eigentlich praktisch problemlos, seine Wahl. Obwohl man ja betonen muss, dass damals kein Proporzsystem herrschte und somit waren auch die politischen Kräfte nicht genau nach politischer Kraft in den Wahlen, in den Nationalratswahlen abgebildet im Parlament. Das hat sich ja später dann verändert, genauer gesagt 1919, das war aber bereits nach Bundesrat Hoffmanns Karriere, als der Proporz eingeführt wurde. Und vor diesem Proporz war der Freisinn absolut beherrschend, absolut mächtig. Man hat bis 1891 alle 7 Sitze in der Regierung eingenommen als liberal-radikale Fraktion. Und so gesehen war natürlich der Freisinn, der sich auch als Gründer des Bundesstaates verstand, wirklich maßgebend in der Schweiz.
Und wollte Arthur Hoffmann Bundesrat werden? Fühlte er sich dazu berufen? Wuchs er in dieses Amt hinein? Wurde er dazu gedrängt? War das eine Herzensangelegenheit für ihn?
Es war dann damals doch bereits eine gewisse Ehre. Das ist nicht wie ganz am Anfang des Bundesstaates, wo man die Leute fast in den Bundesrat prügeln musste, weil es mit materiellen Nachteilen durchaus verknüpft war. Ich glaube, schon auch Herr Hoffmann hat als Anwalt in selbstständiger Tätigkeit wahrscheinlich mehr verdient, aber er konnte sich jetzt doch eine politische Karriere leisten und es war dann auch etwas besser bezahlt als früher. Jedenfalls fühlte er sich durchaus diesem Amt gewachsen und seine Kollegen haben ihm das auch durchaus zugetraut. Sie haben ihn wirklich mit ausgezeichneten Stimmenverhältnissen gewählt.
Es war ja eine turbulente Zeit, wo er als Bundesrat amtete. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 1910 bis 1917 oder bis wann?
1911 bis 17, genau.
Genau, das war die Zeit des Ersten Weltkrieges. Was hat diese Zeit, die im Ersten Weltkrieg, wird wahrscheinlich diese Amtszeit von Hoffmann geprägt haben, aber was war das Wichtigste? Wie hat er sich da eingebracht? Was war ihm vielleicht auch wichtig in dieser Zeit, wo in Europa, auf der Welt Krieg herrschte?
Er hat zuallererst für kurze Zeit das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement übernommen. Das war natürlich als Jurist naheliegend für ihn, aber ist dann ins Militär Departement gewechselt. Er war bereits Chef des Militärdepartements beim berühmten Kaiserbesuch von Kaiser Wilhelm II., damals im September 1912. Und da ist aufgefallen, dass Bundesrat Hoffmann in seiner Funktion als Bundesrat in der Uniform eines Divisionskommandanten aufgetreten ist. Das war formell so vorgesehen. Ein Bundesrat durfte als Divisionär sich uniformieren. Das ist dann später vergessen worden. Aber der Bundespräsident Forr hat in seinem Zivilanzug und in seinem Schlapphut dann fast eine eindrücklichere Figur abgegeben.
Was ist die große, die herausragende Leistung von Arthur Hoffmann in seiner Zeit als Bundesrat?
1914, wie du gesagt hast, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und das war tatsächlich eine große Änderung, denn sofort hat der Bundesrat enorme Vollmachten bekommen. Er konnte also unter Ausschaltung des Parlaments über etliche Teile funktionieren und durchregieren. Und Hoffmann war eine der prägenden Figuren dieser Zeit. Er hat die Chance gepackt, in Anführungszeichen, die Chance dieser Möglichkeit und dieser Ausgestaltung des Amtes. Und er hat im Gegensatz zu früher, als das Außendepartement, das hieß damals das politische Departement, jedes Jahr wechselte zum Bundespräsidenten, er hat es fertiggebracht, dass es dauerhaft bei ihm geblieben ist, während dieser Zeit, die er jetzt im Ersten Weltkrieg im Bundesrat gesessen war. Er ist also in dieser ganzen Zeit Außenminister und hat in der Außenpolitik wirklich fast schalten und walten können, wie er es wollte. Denn die Bundesräte haben ihm nicht groß reingeredet und das Parlament schon gar nicht.
Und wie hat er das als sozusagen oberster Diplomat des Landes, als Außenminister, wie hat er das gemacht? Was war ihm wichtig, auch hinsichtlich der Schweizer Neutralität?
Bundesrat Arthur Hoffmann galt als ausgesprochen deutschfreundlich. Da ist natürlich seine Herkunft einmal, beziehungsweise diejenige seines Großvaters, aber auch sonst militärisch war er vom preußischen Drill überzeugt und er war ein Anhänger von General Ulrich Wille, der ja dann wirklich zum Oberkommandierenden der Armee ernannt wurde. Er hat es fertiggebracht, dass die Bundesversammlung gewechselt ist vom zuvor eigentlich bevorzugten Generalstabschef Theophil Sprecher von Berneck. Er hat die Politiker überzeugt und gesagt, ihr müsst den Wille wählen. In der ganzen Zeit seines Wirkens war die Westschweiz eher etwas misstrauisch, aber man musste ihm eingestehen, dass er die Neutralitätspolitik sehr, sehr konsequent gehandhabt hat. Er hat also allen übermütigen Stimmen, die da irgendwo auf einer Seite, vor allem natürlich auf Seiten Deutschlands am Anfang, in den Krieg eingreifen wollten, eine Absage erteilt. Das hat er mit großer Konsequenz getan. Er war also ein wirklich standhafter Neutralitätspolitiker.
Wie hat er sich da zu Wort gemeldet? Gab es da berühmte Reden, Ansprachen an die Nation? Was weiß man da?
Das war damals weniger üblich, dass sich ein Bundesrat direkt dem Volk bei jeder Gelegenheit gezeigt hat. Das war vielleicht fast besser, denn damit hatte der Bundesrat einen besseren Ruf. Man dachte, die machen das schon gut, weil man sie eben nicht ständig gesehen hat. Aber er hat, das wusste man, seine Sache sehr gut gemacht. Er hatte das Vertrauen der Bevölkerung, zusammen eben auch mit der Armee, bis dann im Jahr 1917 Ereignisse geschahen, die jetzt zu Turbulenzen und schließlich zum Rücktritt von Bundesrat Arthur Hoffmann geführt haben.
Wie endete seine Amtszeit? Erzähl uns, was für Turbulenzen waren da. Was hast du gerade, auf was willst du hinaus? Wie ist es zu diesem Rücktritt gekommen?
1917 wird die Versorgungssituation der Schweiz sehr, sehr schwierig. Es kommen eben durch die Blockaden nicht mehr so viele Güter und die Schweiz war absolut angewiesen, nahrungsmittelmäßig auf Importe, vor allem aber auch, was die Kleidung betraf, natürlich auch, was Nachschub für Rohstoffe für die Industrie betraf. Und 1917 war ganz ein schwieriges Jahr und Bundesrat Hoffmann hat das natürlich gewusst. Und er hat verschiedene Initiativen schon vorher unternommen, um einen Frieden herbeizuführen. Und 1917 sei er die Chance wieder gekommen. Wahrscheinlich wollte er schon persönlich auch eine Rolle spielen. Da hat ihm sein Ehrgeiz möglicherweise auch ein bisschen eine Falle gestellt. Jedenfalls hat er sich gewissermaßen mit einem sozialdemokratischen Parteiführer, nämlich mit Robert Grimm, verbündet, der damals nach dem Sturz des Zaren nach Stockholm und dann nach Russland geeilt ist. Er wollte da dabei sein, wie die Revolution passiert und der Sozialismus real wird in einem Land. Und es gab dann einen Telegrammwechsel zwischen Grimm und Arthur Hoffmann. Und Grimm wollte wissen, ob es Möglichkeiten gäbe, einen Separatfrieden zwischen Russland und dem Deutschen Reich herbeizuführen. Und so kam es dann dazu, dass Hoffmann tatsächlich diesem Grimm die deutschen Bedingungen übermittelte. Denn er hat die in Erfahrung bringen können, was die Deutschen genau wollen, nämlich kein zusätzliches russisches Territorium erobern, dass sie dann auch sofort die Feindseligkeiten einstellen würden und Ähnliches. Dummerweise ist dieses Telegramm abgefangen worden, publiziert worden in einer schwedisch-sozialdemokratischen Zeitung, und das gab einen ungeheuren Sturm der Entrüstung, sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland.
Naiv gefragt, warum? Warum diese Entrüstung?
Man hat gesagt, das ist ein krasser Verstoß gegen die Neutralitätspolitik, sogar gegen das Neutralitätsrecht der Schweiz, denn damit, mit der Verfolgung eines solchen Separatfriedens, hätte man erhebliche Vorteile herausgeschunden für die Mittelmächte, für das Deutsche Reich. Denn bislang musste es an zwei Fronten kämpfen, Russland und eben gegen Frankreich. Und wenn es sich natürlich nachher nur noch gegen Frankreich hätte wenden können, dann wäre das ein großer Vorteil gewesen. Und so gesehen hat man Bundesrat Hoffmann in der Westschweiz vor allem, aber auch eben im Ausland bis hin zu den Vereinigten Staaten vorgeworfen, dass er hier das Deutsche Reich einseitig bevorzugt, und das sei ein Bruch der Neutralität.
Also sozusagen ein weltweiter Shitstorm, der dann zur Absetzung oder zum freiwilligen Rücktritt führte.
Im Bundesrat wurde das dann besprochen, im Parlament war die Stimmung ausgesprochen schlecht, bis gehässig. Vor allem in der Romandie hat man gesagt, da haben wir sie wieder, die deutschfreundlichen Deutschschweizer, sie machen sogar einen Separatfrieden zugunsten von Deutschland, und es gab wirklich einen großen Krach. Und im Bundesrat haben die Kollegen auch sehr erschüttert reagiert, als er zugeben musste, dass dieses Telegramm keine Fälschung ist. Man weiß heute auch, dass er sogar an einem Samstag dieses Telegramm in Auftrag gegeben hat, als niemand in der Bundesverwaltung arbeitete. Er wollte es also geheim halten. Bis heute ist man auch nicht sicher, waren es sogar Schweizer Beamte, die das dann auffliegen ließen. Das ist nie ganz geklärt worden. Aber im Bundesrat hat man auch gesagt, jetzt geht es nicht mehr so. Verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit als neutraler Staat. Und Hoffmann hat dann das Opfer gebracht seines Rücktritts. Er hat den Kollegen gesagt, jawohl, ich trete zurück.
Wie ging es weiter? Was war die Folge von diesem Rücktritt, sowohl für das Gremium, den Bundesrat, als auch für Hoffmann?
Es kam dann ein Genfer an seine Stelle, erstmals in der Geschichte der Schweiz ein Liberaler, also ein Mitglied der liberalen Partei, nicht der freisinnig-demokratischen Partei, Gustav Ador. Und er ist eher ententefreundlich gewesen. Er hatte auch einen guten Ruf als Exponent des Schweizerischen Roten Kreuzes. War sicher eine richtige Persönlichkeit in dieser Situation. Hoffmann ist zurückgekehrt nach St. Gallen hierher. Er hat hier dann auch seine Anwaltspraxis wieder eröffnet, hat sich nicht mehr politisch betätigt, aber war wieder in wichtigen Verwaltungsräten und Funktionen tätig, zum Beispiel im Hochschulrat, also die heutige Universität St. Gallen, die man ja gut kennt, hatte gefördert. Er war auch in anderen entscheidenden Gremien, die für die Ostschweiz wichtig waren, hat dann sogar noch auch einen Verband der Stickereiindustrie als Präsident übernommen.
Schließen wir den Kreis, kommen wir zurück zu diesem Haus. Was hat es mit dem Privatleben auf sich von Arthur Hoffmann? Wie hat er gelebt? Hat er Nachfahren? Hat er eine Ehe, eine funktionierende Ehe? Wo hat er sein Lebensabend verbracht? Hier? Fragezeichen.
Ja, er hat hier seinen Lebensabend verbracht. Er war verheiratet mit einer Arzttochter namens Moosbrugger und er hatte zwei Töchter und einen Sohn. Er hatte also ein Familienleben und die Familie Hoffmann ist weitergelebt.
Gibt es eine Dynastie Hoffmann? Was ist aus den Nachfahren geworden? Sind die ebenso prägend für St. Gallen oder sogar die Schweiz?
Sie haben durchaus auch ihren Weg gemacht hier in St. Gallen, da kannte man sie dann auch. Es gibt Nachkommen Hoffmann, aber eidgenössisch haben sie nicht mehr eine Rolle gespielt, sind also nicht mehr politisch oder militärisch derart exponiert hervorgetreten.
Was haben wir vergessen über die Familie Hoffmann, über Arthur Hoffmann, über Bundesrat Hoffmann?
Ich glaube, das ist es. Man kann zusammenfassend sagen, er hat sicher aus ehrenwerten Motiven gehandelt, als er diesen Frieden herbeiführte. Er hat die Not der Schweiz gesehen, die Probleme, die auf die Schweiz zukommen, die dann auch nicht ausgeblieben sind. Es gab ja dann 1918 soziale Verwerfungen, den Generalstreik und so weiter. Also das hat er durchaus gesehen. Aber er hat in diesem Moment auch etwas sein wollen, eine Rolle spielen wollen für die Welt als Friedensstifter, vielleicht einen Nobelpreis erreichen, was wissen wir. Jedenfalls hat er in dieser Situation die Neutralität nicht mehr korrekt gehandhabt und sein Rücktritt war eine logische Folge.
Vielen Dank, Christoph, für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.